Deutschlandfunk Doku.
Dalle belle città da terne amico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito.
Mi chiamo Fovana Luigi, sono nato nel 1929 e siamo sul Lago Maggiore, all'inizio del Lago Maggiore, in fondo al fiume Toce.
Ich heiße Luigi Fovana, wurde 1929 geboren. Wir befinden uns hier nahe am Lago Maggiore. Das ganze Ossola-Tal ist umschlossen von hohen und schroffen Bergen. Ich habe mich schon sehr früh den Partisanen angeschlossen und als Kurier gearbeitet.
Il guerrigliero, il partigiano, è come il pesce nell'acqua.
Der Partisan ist wie ein Fisch im Wasser. Und das Wasser, das ist die Bevölkerung. Sie gab den Partisanen den entscheidenden Rückhalt.
Delle popolazioni locali.
Die 40 Tage von Ossola, Besuch in einer vergessenen Partisanenrepublik. Ein Feature von Mirko Schwanitz.
Mi chiamo Zaretti Giovanni.
Ich heiße Giovanni Zaretti.
Sono nato il 6 ottobre 1921.
Ich wurde am 6. Oktober 1921 geboren. Ich war Verbündeter der Deutschen, als Italien am 8. September 1943 kapitulierte. Die Deutschen nahmen viele italienische Soldaten gefangen und schickten sie in die Konzentrationslager. Mir ist es gelungen, zu fliehen. Mit meinem Onkel gründete ich die erste Partisanengruppe auf einer Alm oberhalb von Villa D'Ossola.
Io sono Sgrena Franco, nato a Masera il 27 gennaio 1926.
Ich bin Franco Sgrena. Ich wurde 1926 geboren. In unserem Ort befand sich 1944 die deutsche Kommandantur für das ganze Ossola-Tal. Als ich den Einberufungsbefehl von Mussolini bekam, schloss ich mich den Partisanen an.
Wir sind jetzt hier am Nationalpark Val Grande in der Nähe vom Lago Maggiore. Wir sind hier an der Alpe Ompio. Da geht eine Straße bis auf etwa 1000 Höhenmeter hinauf. Bietet einen der wenigen bequemen Zugänge in den Nationalpark hinein.
Tim Shaw ist ein schmaler, durchtrainierter Mann. Seit 8 Jahren führt er immer wieder Wanderer durch die letzte Wildnis Italiens und damit mitten hinein in ein weitgehend unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkrieges. Hinein in das Gebiet der einstigen Partisanenrepublik Ossola. Sie schrieb Geschichte, obwohl sie nur 40 Tage existierte. Tim Shaw weist auf eine Infotafel am Eingang des Nationalparks, darauf das Porträt einer Frau.
Das war eine Partisanin. Die Teresa Binder ist, man sieht es hier auf der Karte, wie viele andere Partisanen auch, vor der Verfolgung der Nazis geflohen, durch das Val Grande durch. Und man hat Wege nach Partisanen benannt, und zwar nach den Fluchtwegen der Partisanen.
Auf dem Teresa-Binder-Pfad begibt sich Tim Shaw mit seiner Wandergruppe in eine Geschichte, deren Anfänge im Jahr 1943 liegen. Am 3. September waren britische Truppen auf Sizilien gelandet. Der italienische König hatte daraufhin die Seiten gewechselt und den seit 20 Jahren herrschenden Duce, Benito Mussolini, verhaften lassen. 5 Tage später, am Abend des 8. September 1943, wandte sich der neue Regierungschef, Marschall Badoglio, in einer Rundfunkrede an das italienische Volk.
Die italienische Regierung hat die Unmöglichkeit der Fortsetzung des ungleichen Kampfes gegen die Übermacht des Gegners erkannt. In dem Versuch, Unheil von der Nation abzuwenden, hat sich die Regierung mit der Bitte um einen Waffenstillstand an General Eisenhower gewandt.
Comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
Alle feindlichen Handlungen seitens der italienischen Streitkräfte gegen die angloamerikanischen Streitkräfte sind einzustellen.
E quindi con l'armistizio, naturalmente io ero già a Napoli praticamente, no?
Die Nachricht von der Kapitulation erreichte mich im Hafen von Neapel. Ich fragte meinen Vorgesetzten, ob uns die Deutschen davonkommen lassen würden. Aber dem war nicht so. Die Deutschen nahmen die bis dahin mit ihnen verbündeten italienischen Soldaten gefangen und schickten sie in die Konzentrationslager oder zur Zwangsarbeit.
In Germania nei campi di concentramento.
Giovanni Saretti, italienischer Soldat aus dem Ossolatal, war 1943 gerade 23 Jahre alt.
Sono riuscito ad arrivare.
Es ist mir gelungen zu fliehen und nach Hause in meiner Heimatstadt zu kommen, nach Villa d'Ossola.
13.000 Offiziere und 400.000 Soldaten nahm die deutsche Wehrmacht gefangen. 186.000 wurden in die Konzentrationslager oder in die Zwangsarbeit deportiert. Viele aber konnten fliehen, wie Giovanni Saretti, machten sich auf in ihre Heimatdörfer, oft hunderte Kilometer, zu Fuß.
Durch blitzartiges Zuschlagen hat die deutsche Wehrmacht die Erfüllung der von Badoglio unterzeichneten Kapitulationsbedingungen unmöglich gemacht. Viele große Städte in Italien wurden von deutschen Truppen besetzt.
Mir war es gelungen, nach Hause zu kommen. Und in dem Bewusstsein, dass etwas passieren muss, habe ich dann angefangen, mit den Leuten über den Krieg zu diskutieren und Gruppen von Männern zu bilden, die reif dafür waren, Partisanen zu werden.
Intanto di raccogliere armi. In secondo luogo di dire alla gente.
Zuerst einmal Waffen besorgen. Die Leute informieren. Ich zum Beispiel informierte die zurückgekehrten Soldaten. Hört mal, geht nicht zum Bürgermeisteramt und meldet dort, dass ihr wieder hier seid. Aber das war ein Problem, denn Brot und Fleisch waren rationiert. Und nur wer sich meldete, bekam eine Lebensmittelkarte. Und nur wer eine Lebensmittelkarte hatte, bekam etwas zu essen.
Mussolini war inzwischen von deutschen Fallschirmjägern befreit worden und sprach über den Sender München zum italienischen Volk.
Erstens, wir werden die Waffen wieder aufnehmen an der Seite Deutschlands, Japans und der anderen Alliierten. Nur mit Blut können wir unsere Schande wieder gut machen. Zweitens, wir müssen unsere Streitkräfte und Milizen neu organisieren. Drittens, alle Verräter müssen beseitigt werden.
Ich warnte die Jungs, sagte, ich kenne die Deutschen, weiß, wie sie arbeiten. Wenn ihr zum Bürgermeisteramt geht, werdet ihr sofort verhaftet.
Lavorare. Capite? Insomma, il primo.
Dann habe ich mit meinem Onkel das erste Befreiungskomitee gegründet. Mein Onkel wurde der Kommandeur der ersten Partisanengruppe, die sich oberhalb von Villa d'Ossola auf einer Alm aufhielt.
Che si era formato in un alpeggio appena sopra Villa d'Ossola.
Mi chiamo Forvana Luigi, sono nato nel 1923.
Ich bin Luigi Forvana. Bin 1929 geboren und habe mich schon in jungen Jahren den Partisanen angeschlossen. Zuerst habe ich als Meldeläufer gearbeitet, später als Kurier.
Circolare, ho dovuto stare alla macchia con gli altri partigiani. Mia mamma è casalinga, mio padre è un elettricista.
Meine Mutter war eine einfache Hausfrau, mein Vater Elektriker. Er hatte seine Arbeit verloren, weil er Sozialist war. Wir waren damals vier Kinder und ich will nicht erzählen, wie oft wir gehungert haben.
perché padre non lavora, siccome non era fascista, non aveva la testa del fascismo.
Wenn du kein faschistisches Parteibuch hattest, hattest du auch keine Arbeit. Und wenn du keine Arbeit hattest, konntest du auch nichts essen. Um Kanonen zu bauen, mussten die Leute ihre Zäune abgeben. Sie verlangten die Ringe der Frauen, um den Krieg zu bezahlen. So war das bei den Faschisten. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns.
Chi non era fascista, così con noi o contro di noi.
Operierten in dem Gebiet zwischen Lago Maggiore und den Grenzen zu den Schweizer Kantonen Wallis und Tessin zu diesem Zeitpunkt nur wenige und zudem schlecht ausgerüstete Partisanengruppen, bildeten sich im Orsolatal jetzt in kurzer Zeit zahlreiche Befreiungskomitees, wie das von Villa d'Orsola. Aus manch einem, der zuvor Soldat Mussolinis war, wurde nun ein Partisan, der für die Befreiung Italiens vom Faschismus kämpfte. Fabriken stilllegte, Stromleitungen kappte, Züge entgleisen ließ. Zu jener Zeit waren die meisten Partisanen aber noch schlecht oder gar nicht bewaffnet, erzählt Tim Shaw seiner Wandergruppe.
Also wir haben jetzt kurz mal die offiziellen Wanderwege verlassen, sind zur Alpe Casarolo. Wir sind hier auf 1220 Meter, mitten im Nirgendwo sozusagen. Es führt, wie gesagt, kein offizieller Weg hierhin. Und hier gibt es einen großen Unterschied zu allen anderen Bauernhäusern und ehemaligen Bauernhöfen hier im Alta Val Grande, nämlich diese goldene Gedenktafel, die hier in den Ruinen herausblitzt.
Die goldene Tafel wurde vor Jahren vom Verband der italienischen Partisanen angebracht. Auf ihr verblassen langsam die Namen von mehr als 20 Männern. Die damals von den Brüdern Andrea Lotti bewirtschaftete Alp liegt abseits. Tim Shaw zieht ein Foto aus der Tasche. Es zeigt die beiden Bauern mit ihrem Hirtenjungen vor dem heute verfallenen Stall. Davor posieren zwei junge Partisanen in kurzen Hosen.
Eine Gruppe von Partisanen hat gedacht, hier sind wir in Sicherheit. Es war eine unbewaffnete Gruppe. Das war ja auch ein großes Problem der Partisanenverbände. Sie hatten viel zu wenig Waffen. Sie waren gerade in dem Bauernhaus am Polenta zubereiten, als eine Gruppe italienischer Milizen vorbeikam, also Faschisten, die eben auch auf der Suche waren nach Partisanenverbänden. Und als die Partisanen gemerkt haben, dass da jemand kommt, sind sie rausgestürzt in Panik aus dem Haus und wurden einer nach dem anderen erschossen. Und es gab auch noch einige Verwundete, die noch gelebt haben. Aber schon nach Kürze kamen dann deutsche Soldaten. Die Italiener haben quasi die Deutschen verständigt. Schaut da mal nach, wir haben da welche aufgestöbert. Und dann kam der deutsche SS-Verband und hat dann auch noch die Verwundeten erschossen.
Auch die beiden Bauern wurden umgebracht. Nicht erschossen, sondern auf dem Weg zur Alp La Piana erschlagen. Mit äußerster Brutalität gingen die Nazis nicht nur hier, sondern in ganz Norditalien gegen den Widerstand vor.
Bandenbekämpfung im italienischen Grenzgebiet. Ein mit Flak bestückter improvisierter Panzerzug fährt zum Einsatz in das Bandengebiet. Auf eine im Gebirge erkannte Bandenkolonne wird das Feuer eröffnet.
Doch auch das berüchtigte Rastrellamento, jene Auskämmungsaktionen, bei denen deutsche Spezialeinheiten die Seitentäler systematisch bis zu den Grenzübergängen zur Schweiz durchsuchten, konnten nicht verhindern, dass sich die Machtverhältnisse im Orsolatal zugunsten der Partisanen veränderten. Auch im kleinen Weiler Tapia, oberhalb von Villa d'Orsola.
Noi abbiamo scelto Tapia perché?
Warum Tapia? Weil wir von hier aus eine sehr gute Sicht hatten und die Deutschen sehr gut kontrollieren konnten. Bei Säuberungsaktionen mussten wir uns in Acht nehmen. Aber sonst war es eher so, dass nicht die Deutschen uns, sondern wir die Deutschen kontrollierten. Und zwar auf Schritt und Tritt. Aber wir führten den Krieg natürlich nicht nur mit dem Feldstecher. Gegen Abend stiegen wir hinunter, um die Bahnlinien zu unterbrechen oder zu sprengen. Also zwischen Villa d'Orsola und der Hauptstadt des Tals, Domo d'Orsola, oder Richtung Novara konnten die Züge in dieser Zeit eigentlich nie verkehren.
Ugo Scritori, alias Kommandante Mirko, ist der Onkel von Giovanni Saretti. 1989 beschrieb er in Dynamit am Simplon dem Dokumentarfilmer Werner Schweitzer die Situation im Orsolatal 1944. Im Film steht der im ganzen Tal legendäre Partisanenführer vor der heute geschlossenen Kirche von Tapia. damals das Hauptquartier seiner Brigade.
Qui quattrovavano i tedeschi, non tutte le volte si poteva scappare perché talvolta venivano in privata.
Wenn die Deutschen kamen, konnten wir nicht immer fliehen. Manchmal kamen sie ganz plötzlich. Da entdeckten wir dort oben ein Loch, das zu einem Hohlraum unter dem Kirchendach führte, und da verkrochen wir uns. Die Deutschen haben dieses Loch nie entdeckt. Jedoch hatten sie oft Spürhunde dabei. Gegen deren Nasen schützten wir uns, indem wir unsere Schuhe mit Kuhscheiße beschmierten. Aber wir schmierten damit auch alle Wände voll, sodass die Hunde uns nie riechen konnten. Das war eine unserer Geheimwaffen.
Am 8. September 1944 griffen die Partisanen dann gleichzeitig mehrere Stützpunkte der Faschisten im Ossolatal an.
In unserem Ort, in Masera, befand sich das deutsche Oberkommando. Der Kommandeur dort war ein schon älterer Offizier, ein Österreicher. Er wusste, dass wir Partisanen waren, aber er ließ uns nie verfolgen. Als es dann zur Befreiung des Ossolatals kam, wollte er eigentlich bei uns bleiben. Aber er hatte Angst vor den Deutschen. Deshalb haben wir ihn dann sicher in die Schweiz geleitet.
Franco Skrena war damals 18 Jahre alt. Auch er hatte den Einberufungsbefehl zu den Faschisten verweigert und sich den Partisanen angeschlossen. Nach der Erstürmung des Oberkommandos in seiner Heimatstadt und Waffenstillstandsverhandlungen in Kropo di Trontano zog die Wehrmacht ihre Truppen aus dem Tal ab und Skrena mit der Partisanenbrigade Piave in Domodossola ein.
All'entrata in Domodossola c'era il blocco del
An der Straße nach Domodossola gab es einen Posten einer anderen Partisanenbrigade und am Montag der Befreiung wurden wir dort zunächst nicht durchgelassen, weil wir mit einem erbeuteten deutschen LKW angefahren kamen, aber auch weil wir nicht direkt an der Befreiung von Domodossola beteiligt waren. Nach ein paar Diskussionen durften wir dann schließlich doch in Domodossola einziehen.
Am 10. September 1944 war das Ossola und mit ihm die Hauptstadt des Tales befreit. Es ist heiß, als Tim Shaws geschichtsinteressierte Wandergruppe den Monte Fayet erreicht. Dort erwartet sie schon der Historiker Antonio Piero Ragozza. 1320 Meter hoch ist der Monte Fayet. Von kaum einem anderen Berg lässt sich das Gebiet der einstigen Partisanenrepublik Ossola besser überblicken. Vom Nordufer des Lago Maggiore gehen die Blicke hinüber zur Bergkette des Ansaska-Tales.
Allora, prima di tutto perché c'è la linea internazionale del Sempione che collega il nord e il sud dell'Europa attraverso la Svizzera.
Erst einmal führt durch das Ossolatal eine durch den Schweizer Simplon-Tunnel verlaufende international wichtige Verkehrsachse, die den Norden Europas mit dem Süden Europas verbindet. Dann gab es damals im Ossolatal Schwerindustrie, auch kriegswichtige Betriebe. Und es gibt hier wichtige Wasserkraftwerke, deren Stromproduktion für ganz Norditalien wichtig war. Für Städte wie Novara, Mailand, sogar für Genua. Wenn man hier die Stromleitungen kappte, konnte man die Kriegsindustrie der faschistischen Republik von Salò empfindlich stören.
Für viele im Tal, sagt Antonio Piero Ragozza, kam die Freiheit plötzlich und die Ausrufung einer Partisanenrepublik ziemlich unerwartet. Lina Argo war damals 8 Jahre alt.
Mio papà era un confinato politico.
Mein Vater war ein politisch Verfolgter und er war bei den Partisanen. Eines Tages kam er aus den Bergen zurück. Er war in Hochstimmung und sagte, kommt, jetzt gehen wir hinaus auf den Platz und feiern. Wir sind befreit. Zum ersten Mal sagte er zu meiner Mutter, suche dem Mädchen ein paar schöne rote Haarbändchen heraus. Und meine Mutter erkannte ich kaum wieder. Sie war eigentlich eine sehr reservierte Frau. Aber an diesem Tag umarmte sie auf der Straße wildfremde Menschen. Wissen Sie, bei uns zu Hause herrschte immer große Angst. Eine ständige Anspannung, wenn wir die Stiefel der Deutschen hörten. An diesem Tag verstand ich, dass diese Angst vorbei war. Ich ging mit auf den Platz und obwohl ich noch ein Kind war, begriff ich, dass das unser Fest war. Das Fest der Leute von Domodossola.
Che era la festa di Domodossola.
Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che
Die Wandergruppe ist inzwischen auf dem Weg zum tiefsten Punkt des Val Grande. Läuft vorbei an Resten alter Seilbahnen, mit denen hier früher Holz transportiert wurde. Ein paar Hausdächer schimmern durchs Grün, das sich zu einer Wiese weitet. Die Alp La Piana ist erreicht. Hier befand sich der Stab der Partisanenbrigade Val d'Ossola, geführt von einem anderen legendären Partisanenkommandeur, dem Holzingenieur Dionigi Superti. Steil aufragende Bergwände vermitteln das Gefühl, in einer Falle zu sitzen. Doch die Partisanen müssen sich hier lange Zeit sicher gefühlt haben. Was geschah, als das Ossolatal befreit war, wird der Historiker Antonio Piero Ragozza gefragt.
In Ossola dalla Svizzera arrivano personaggi di rilievo.
In diesem Moment kamen aus dem Exil in der Schweiz wichtige Persönlichkeiten. Sie organisierten sofort eine zivile Regierung und arbeiteten so, als wäre das jetzt tatsächlich schon die Befreiung Italiens. Sie arbeiteten, als werde diese Republik auf ewig Bestand haben.
Es gab in Italien während des Zweiten Weltkrieges etwa 19 von Faschisten befreite Gebiete. Doch während in den anderen befreiten Zonen die Partisanen eine Art Militärbesatzung installierten, war der von La Piana aus operierende Partisanenkommandeur Dionigi Superti überzeugt, dass man die Macht einer zivilen Regierung übertragen sollte. Noch am Vortag des Waffenstillstandsabkommens in Croppo di Trontano hatte er sich deshalb per Kurier an den in die Schweiz geflohenen früheren Krankenhausdirektor von Domodossola, den Sozialisten Ettore Tibaldi, gewandt und ihn gebeten, aus dem Exil zurückzukehren. Am 11. September, jenem Tag, dessen freudige Stimmung Lina Argo bis heute nicht vergessen hat, verkündete Ettore Tibaldi vom Rathaus in Domodossola die Gründung einer provisorischen Regierung.
Subito, primo atto.
Die Regierung hatte als eine ihrer ersten Maßnahmen alle wichtigen Leute aus dem Schweizer Exil zurückgerufen. Sie sollten nun helfen, die neue Republik mit über 80.000 Einwohnern zu verwalten. Von Beginn ihres Wirkens an stand die Regierung von Ossola unter mächtigem Druck. Dennoch, wer die Ereignisse rückblickend betrachtet, wird feststellen, dass eine Menge der Gesetze, die wir erließen, weit über das Ossolatal hinauswirkt. Ich nenne nur die Reorganisation der Schulen, des Gesundheitswesens, das Steuersystem. Liest man die heute in Italien geltende Verfassung, dann ist unbestreitbar, dass viele Dinge von der Republik Ossola vorweggenommen wurden.
Nella Costituzione italiana erano tutte state anticipate dal governo dell'Ossola.
Anders als in den übrigen von Partisanen befreiten Gebieten, in denen die Kommunisten dominierten, die Garibaldi-Formationen die Macht übernahmen, waren in der Regierung der Republik Ossola von Beginn an alle politischen Strömungen vertreten.
Hier gab es ein Demokratie-Experiment, an dem Menschen mit verschiedenen Werten, Prinzipien und Ideen teilnahmen. Menschen, die ganz verschiedenen Parteien angehörten. Und diese Republik zu einer Generalprobe für ein künftiges, befreites Nachkriegs-Italien machten.
Tatsächlich war die Regierung der Republik Ossola ein Spiegelbild der damals vorhandenen antifaschistischen Gruppierungen. Sie bestand aus je zwei Sozialisten, Kommunisten und Christdemokraten sowie einem Vertreter der radikaldemokratischen Aktionspartei und einem Liberalen. Mit Gisella Florianini, verantwortlich für das Ressort Soziales und Massenorganisationen, wurde erstmals auch eine Frau als Ministerin berufen. 3 Jahre vor Einführung des Frauenwahlrechts in Italien.
Man durfte endlich wieder das Licht anschalten, nach so vielen Jahren der Finsternis, weil ja zuvor wegen befürchteter Luftangriffe ständig der Verdunklungsbefehl galt. Es gab keine Ausgangssperren mehr, man konnte einfach auf die Plätze gehen und feiern. Es war wirklich ein neues Leben, das Einzug hielt. Es gab plötzlich wieder viele Zeitungen, nachdem es bis dahin nur eine einheitliche Propagandapresse gegeben hatte. Zeitungen mit verschiedenen Meinungen. Das war das Schöne dieser Demokratie.
Ich ärgerte mich einmal über einen Partisanenkommandeur in der Stadt Omenia. Er erklärte mir, dass die Deutschen unsere Feinde sind und nicht die Italiener. Ich stritt mit ihm, sagte, die Schwarzhemden, also unsere italienischen Faschisten, seien doch oft noch schlimmer als die Deutschen. Die seien zwar die Okkupanten, aber die italienischen Faschisten würden ihre Befehle ausführen. Dennoch gab es von unserer Seite keine Racheakte. Wir richteten oberhalb von Domodossola lediglich ein Internierungslager ein. Da wurde während dieser 40 Tage der Freiheit nicht eine Leiche rausgetragen. Wir haben niemanden erschossen. Nicht einen einzigen.
Allora, le persone che sono state catturate, che erano o fascisti.
Die Personen, die mit den Faschisten kollaborierten, wurden festgenommen und zunächst im Theater von Domodossola festgehalten, danach in ein Internierungslager gebracht. Anders als in anderen befreiten Gebieten gab es hier in der Ossola-Republik keine Repressalien gegenüber den Faschisten. Ein Mailänder Anwalt, Ezio Vigorelli, hatte das Mandat als Justizminister übernommen und ein normales Gericht installiert, kein Kriegsgericht. Und obwohl die Faschisten im Val Grande zwei seiner Söhne getötet hatten, hat er ohne Rachegefühl gearbeitet. Er sagte, die Bedingungen, um in Ruhe Recht zu sprechen, sind nicht gegeben, also werde ich nur Akten anlegen. Was zu tun ist, werden wir entscheiden, wenn der Krieg zu Ende ist, wenn wieder Freiheit, Demokratie und Ruhe herrschen.
Andere Probleme konnte die neue Regierung wesentlich schwerer lösen.
Hier sieht man jetzt gut, da drüben steht ein Haus mitten im Wald. Man fragt sich jetzt, warum hat man hier ein Haus mitten im Wald gebaut? Aber der Wald war ja früher nicht da. Das war ja terrassierte Landschaft. Man hat das terrassiert, damit man auch anbauen konnte. Man hat hier viel Roggen angebaut, Wein, Kastanien. Die Leute haben ja von Kastanien gelebt auch früher. Das Brot der Armen, aus dem Kastanienmehl Brot gebacken.
Doch damit ließen sich nicht über 82.000 Menschen ernähren. Denn so viele Einwohner zählte die Republik Ossola. Die Faschisten hatten das Tal von Süden her von jedem Warenverkehr abgeschnitten. Um mehr über diesen Teil der Geschichte zu erfahren, steigt die Wandergruppe aus den Bergen ins pittoreske Städtchen Malesko ab. Von Malesko aus geht es mit der Centovalli-Bahn in die Hauptstadt der ehemaligen Partisanenrepublik, nach Domodossola. Im Rathaus empfängt Ratssekretär Salvo Giacopino die Gäste und führt die Gruppe zu einer Balkontür. An der Wand hängt ein Gemälde. Es zeigt Domodossola im Jahr 1690. Schon damals ein kleines Städtchen, um das in Pentagonform die Stadtmauern verlaufen.
Jetzt gehen wir auf den Balkon des Rathauses. Er war wichtig, weil er sich für Ansprachen an die Massen eignete.
Purtroppo il tempo non è bello.
Leider ist das Wetter heute nicht so gut. Der Platz hatte früher einen anderen Namen. Heute heißt er Platz der Republik Ossola. Zwei Dinge sind wichtig. Hier unten hatten sich damals die Partisanen aufgestellt. Aber die wichtigen Reden wurden dann von Balkonen auf dem Marktplatz gehalten, nicht von hier aus.
Ein altes Foto zeigt den Platz mit sepiafarbener Patina überzogen und den gegenüberliegenden, heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Kalvarienberg. Auf dem Bild stehen die Partisanen mit dem Rücken zum Berg. Stolz aufgereiht schauen sie zum Balkon empor. Hinter ihnen winken festlich gekleidete Menschen. Die meisten lachen. Vom Balkon führt Salvo Jacopino in einen großen Saal.
Das hier ist unser Ratssaal, aber zugleich auch der historische Saal des Widerstandes. Ein Raum, der an die Erfahrung der Republik Ossola erinnert. In der Kriegsgeschichte Italiens ist die Geschichte der Republik Ossola eine der wichtigsten und außergewöhnlichsten. Um die Entscheidungen zu treffen, die damals notwendig waren, hat sich die Regierung der Partisanenrepublik hier versammelt.
Der Ratssaal von Domodossola ist der einzige in Italien, der heute gleichzeitig Museum und Ort der aktuellen Politik ist. Vieles unterscheidet ihn von anderen Ratssälen im Land.
Una particolarità in quanto sala consiliare.
Dieser Ratssaal ist etwas ganz Besonderes. Normalerweise muss in jedem italienischen Ratssaal das Porträt des aktuellen italienischen Präsidenten hängen. Allein Domodossola ist es erlaubt, dass anstelle dieses Porträts bis heute das Bild von Ettore Tibaldi, dem Präsidenten der Republik Ossola, hängt. Unser Stadtrat tagt auch nicht an einem normalen Besprechungstisch. Der Bürgermeister und die Abgeordneten haben stets den Blick auf die historischen Entscheidungen der Regierung der Republik Ossola. Sie befinden sich unter der auf dem Tisch liegenden Glasplatte. Und so haben alle Ratsmitglieder diese Dokumente immer vor sich und damit eine ganz besondere Beziehung zu der Geschichte von vor 70 Jahren. Das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Auch an den Wänden sehen Sie Vitrinen, in denen die Ereignisse der damaligen Zeit dargestellt sind.
Die vergilbten Papiere und Fotos vermitteln einen Eindruck davon, mit welcher Energie die Regierung von Ettore Tibaldi sich bereits in den ersten Tagen der Partisanenrepublik an die Organisation eines zivilen Lebens machte. Da liegt der Regierungsbeschluss über die sofortige Reorganisation der Gewerkschaften, die Entnazifizierung der Schulbücher, die Einrichtung einer eigenen Steuerbehörde, ein Abkommen mit der Schweiz über die Lieferung von Lebensmitteln. 14 Tage nach Ausrufung der Republik trafen die ersten 48 Tonnen Gemüse, 30 Tonnen Käse und Zucker, 12.000 Marmeladenbüchsen und 600 Tonnen Kartoffeln ein.
Non posso dimenticare. L'arrivo delle patate.
Ich kann niemals vergessen, wie die Kartoffeln angekommen sind. Wir hatten solchen Hunger und mit diesen Kartoffeln konnten wir den ärgsten Hunger der Bevölkerung lindern. Aber vor allem konnten wir unsere Soldaten, unsere Partisanen ernähren, die seit Tagen nichts gegessen hatten. Wir hatten keine Milch für unsere Kinder. Das war eines der größten und schmerzhaftesten Probleme am Anfang unserer Regierung.
E più dolorosi che si era posto all'inizio del nostro governo.
Der 1968 verstorbene Präsident der Republik Ossola, Ettore Tibaldi, erinnerte sich an diese schwierigen Tage in einem Interview. Weil die Nahrungsmittel nicht ausreichten, verhandelte er mit der Schweiz auch über die Aufnahme von hungernden Kindern aus dem Ossolatal. An den Wänden des Ratssaales von Domodossola kann man Bilder dieser Aktion sehen. Eines zeigt einen Zug voller Kinder, die den Betrachter aus den Abteilen heraus anschauen. Die einen ängstlich, die anderen in Erwartung eines großen Abenteuers.
Als die Deutschen verjagt und das Ossolatal befreit wurde, war allen irgendwie klar, dass die Deutschen zurückkommen würden. Sie hatten ja Flugblätter abgeworfen, auf denen sie ankündigten, dass sie die Ossola-Republik zurückerobern und alles niederbrennen würden. Die Bevölkerung hatte Angst. Auch deshalb sollten die Kinder gehen. Und wir Kinder wollten auch in die Schweiz, weil wir begriffen hatten, dass es gefährlich war zu bleiben. Dabei hatten wir nicht einmal eine Idee, wo die Schweiz überhaupt war. Wir wussten nur, dass sie irgendwo hinter den Bergen lag.
Claudia Barone war eines dieser Kinder, damals gerade einmal 11. Im gleichen Zug wie er saß der 12-jährige Giuseppe Maglio.
Ai piedi avevamo gli zoccoli.
Ich trug damals Holzschuhe.
Tipo i zoccoli olandesi, no?
Sie wissen schon. Die sahen aus wie diese Holländer-Pantine. Mein Vater nagelte mir einfach ein Stück Fahrradschlauch unter die Absätze, damit sie nicht so klapperten. Dann brachten sie uns ins Rosmini-Gymnasium, eine Mädchenschule.
Dort bekamen wir kleine Schilder aus Karton, Identifikationsnummern, die uns an Fäden um den Hals gehängt wurden. Wir konnten in der Schule auch noch einmal Mittag essen. Es gab Brot. Das war das erste Mal nach 40 Tagen, dass ich Brot zu Gesicht bekam.
Das war eine interessante Sache, als wir durch den Simplon fuhren. So etwas hatte ich vorher noch nie erlebt. 20 Kilometer Tunnel. Es war für uns Kinder eher ein Abenteuer. Aber wir wussten, dass es uns in der Schweiz gut gehen würde. Und unsere Familien wussten das auch. Ich bin dann wirklich in einer sehr guten Familie aufgenommen worden.
Wir fahren also mit dem Zug. Der Zug voll, ein Chaos. Lauter Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren und eine Menge Schwestern vom Roten Kreuz. Im Simplon-Tunnel haben sie kleine Schokoladentäfelchen ausgeteilt. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Schokolade aß.
Claudio Barone und Giuseppe Maglio waren zwei von 2500 Kindern, die in der Schweiz Zuflucht und Pflegeeltern fanden. Doch sie alle mussten länger als geplant bei ihren Gastfamilien bleiben. Denn 19 Tage nach der Ausrufung der Republik gab es erste Signale, dass sich die Faschisten auf die Rückeroberung des Gebietes vorbereiteten. Noch hoffte die Regierung der Republik auf die Unterstützung der Alliierten.
Wir hatten alles vorbereitet, Möglichkeiten, um Waffen abzuwerfen. Auch zwei Flugplätze waren errichtet worden, zwei herrliche Flugplätze. Einen in der Ebene von Domodossola. Genau an dem Platz, an dem einst das erste Flugzeug landete, das Simplon-Massiv überflogen hatte. Im Vicenzo-Tal hatten wir sogar noch einen Flugplatz für größere Maschinen gebaut. Doch die Hilfe kam nicht. Während wir krampfhaft auf Munition warteten, hatte sich der Feind gut vorbereitet. Wir erwarteten diese Gegenoffensive. Aber wir wussten, sie konnte nur durch eine reguläre Armee gestoppt werden. Unsere Partisanen waren dazu nicht in der Lage. Deshalb hatten wir die Alliierten weder um Geld noch um Männer gebeten. Männer hatten wir mehr als genug. Was wir aber brauchten, war Technik, schwere Waffen, Munition und Kleidung. Denn es war schon früh sehr kalt geworden. Und unsere Partisanen trugen alle noch kurze Hosen, hatten zum Teil keine Schuhe und auf den Bergen lag schon der erste Schnee.
Le formazioni partigiane erano tutti in pantaloni corti, senza scarpe. La neve era già caduta in montagna.
Die Geheimdienste der Alliierten hatten den Partisanen noch vor der Befreiung des Ossola-Tales tatsächlich Hoffnung gemacht, dass man sie unterstützen und Truppen einfliegen lassen würde. Doch als das Tal dann wirklich befreit war, hatte sich auf dem Kriegsschauplatz in Europa vieles verändert. Als er gefragt wurde, sagte später einmal ein alliierter Geheimdienstoffizier namens McCaffrey, dass das Ossola plötzlich nur noch ein winziger Stecknadelkopf auf der Karte war, der nichts mehr zählte.
Wenn Sie mit dem Fallschirm wenigstens, also ich sage nicht Kaviar, aber etwas zum Essen oder ein paar Kisten Munition abgeworfen hätten. Aber die Leute, die Hunger hatten, bekamen nichts. Nicht mal einen Bonbon.
Am 9. Oktober 1944 begannen die Deutschen ins Tal vorzurücken. Als die erste Verteidigungslinie der Partisanen nachgab, brach in der Bevölkerung Panik aus. Die provisorische Regierung beorderte alle verfügbaren Waggons und Lokomotiven nach Domodossola, um die Bevölkerung zu evakuieren. Während der Kämpfe in der Republik Ossola nahm die Schweiz in nur wenigen Tagen 35.000 Menschen auf. Dass für diese logistische Operation überhaupt noch Zeit blieb, war nur der heftigen Gegenwehr der Partisanen zu verdanken. Doch ohne Unterstützung der Alliierten war die Republik Ossola nicht länger zu halten.
Die sich noch wehrenden abgeschnitten ist, nehmen Sie die Hände hoch und ergeben sich.
Zum Abschluss der Wanderung durch die einstige Partisanenrepublik ist dem Shaw mit seiner Gruppe von Domodossola zur Alp Cortebouet aufgebrochen. Es geht zurück auf den Pfad, dessen Name heute an Teresa Binder erinnert. Wie sie flohen damals tausende Partisanen durchs Val Grande Richtung Schweiz.
Jetzt sind wir nach wie vor auf dem Weg, den die Partisanen genommen haben zum Fliehen und auch die Nazis, um die Partisanen zu verfolgen. Wir kommen jetzt an den obersten Ruinen der Cortebouet an. Das ging ja schrittweise voran. Die Partisanen haben sich zuerst einmal hier versteckt in der Cortebouet und die Nazis sind nachgekommen.
Wie mag es damals gewesen sein? Teresa Binder in einer Kolonne von 300 Partisanen. Es ist kalt. Ein eisiger Schneeregen fällt aus einem grauen Himmel. Er bedeckt das Laub, das noch wenige Tage zuvor alle Spuren verschluckt hätte. Die Partisanen haben noch ihre Sommeruniformen an. Sie sind müde, hungrig und ausgelaugt. Die Munition geht zur Neige. Und zwischen der Schweiz und ihnen liegt der im Schneeregen gefährlich anschwellende Rio Val Grande. Dahinter unüberwindbar wirkende Berge.
Als die Nazis dann hier zu nahe dran waren, sind die Partisanen weitergezogen zur Cortevelina, die man da drüben sieht. Und die Nazis sind hier durchgezogen. Die sind allerdings jetzt nicht nur durchgezogen, sondern sie haben natürlich alles verwüstet. Sie wollten ja den Partisanen keine Rückzugsmöglichkeit mehr bieten und haben deswegen alles niedergebrannt. Und hier sieht man eben nach wie vor die Brandspuren. Dieser Brand ist nicht zufällig entstanden. Das war die SS.
40 Tage konnten die Partisanen die Republik Ursula halten. Von den Alliierten im Stich gelassen, brach sie unter den massiven Schlägen faschistischer Truppen zusammen.
So ist es gewesen. Wir wurden geschlagen und mussten wieder in die Berge. Der faschistische Beamte aus Novara, der hierher kam, hat damals Mussolini angerufen und ihm gesagt, Duce, wir haben das Ossola zurückerobert. Jetzt müssen wir auch die Ossolaner zurückerobern.
Jerry Sergio war damals 17, so alt wie die Schüler in den Schulen des Tals, denen er heute von damals berichtet.
Im Gegensatz zum Experiment in Ossola hielt man die zivile Verwaltung in den anderen befreiten Gebieten für völlig nebensächlich. Die Bedeutung der Republik Ossola hat vor allem mit jenen Persönlichkeiten zu tun, die damals aus dem Exil in der Schweiz nach Italien zurückkehrten. Persönlichkeiten, die nach dem Krieg eine wichtige Rolle beim Aufbau Italiens und in der verfassunggebenden Versammlung spielen sollten. Das hier war also der erste Demokratieversuch, an dem Personen mit völlig verschiedenen Ideen, Werten und Prinzipien teilnahmen. Personen, die verschiedenen Parteien angehörten. Die Ossola-Republik war eine Generalprobe dafür, wie ein zukünftiges demokratisches Nachkriegs-Italien aussehen würde.
Fast 5 Tage war die Wandergruppe mit dem Shaw und dem Historiker Antonio Piero Ragozza in den Bergen des Val Grande unterwegs. Nun steigt sie wieder hinab. An der Alpe Ompio, kurz vor dem Ausgangspunkt ihrer Wanderung, kehrt sie auf eine Jause ein. Von einer Tafel an der Wand schaut von einem Foto der Partisanenkommandeur Dionigi Superti herüber. Die Wanderer erheben ihre Gläser. Auf ihn und die mutigen Männer und Frauen der Partisanenrepublik Ursula.
Die 40 Tage von Ursula, Besuch in einer vergessenen Partisanenrepublik. Ein Feature von Mirko Schwanitz. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici, Jochen Stern, Walter Gontermann und Susanne Barth. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Oliver Dannert. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Karin Beindorf.